Das ist Enno Beckers Erben, der Podcast rund um das Thema Steuern.
In dieser Folge geht es um Profifußballer. Profifußballer hatten wir bislang nur im Rahmen unserer Steuererziehungsstaffel auf dem Schirm. Sie erinnern sich vielleicht an unsere beiden Folgen 13 und 14. Da hatten wir Ihnen spektakuläre Steuererzieher vorgestellt. Unter anderem war Michael Ballack dabei, der 70.000 Euro Bußgeld zahlen musste, weil er eine Handtasche aus Dubai nach Deutschland schmuggeln wollte. Aber in dieser Folge geht es darum, was Profifußballer an Steuern zahlen müssen und auch, wie schnell sie sich strafbar machen, wenn sie gewisse Dinge einfach nicht beachten. Los geht's, Florian, oder?
Ja, ich bin ja auch ein kleiner Fußballfan, kann man so sagen. Insofern ist die Folge, spricht mir aus dem Herzen und ich finde es ja mega interessant, was für Besonderheiten im Steuerrecht Profifußballer also haben. Ein paar Stück betreuen wir auch bei uns in der Kanzlei und deswegen ist es dann schon wirklich interessant, was alles so für Spezialitäten auf die Fußballer zukommt.
Ja, genau. Aber wir starten mal mit ganz einfachen Fällen. Nämlich der Profifußballer ist ja in der Regel einfach angestellt und zahlt ganz normal Lohnsteuer, oder?
Genau. Also man muss sich vorstellen, wir haben jetzt irgendeinen Verein aus der Fußball-Bundesliga, der verpflichtet einen Spieler. Spielerverpflichtung heißt, der Spieler unterschreibt einen Arbeitsvertrag. So einfach ist es. Und ist ganz normaler Arbeitnehmer, so wie wir es auch kennen. Ja?
Also der kann auch ganz normal Urlaub nehmen? Oder?
Der kann auch ganz normal Urlaub nehmen. Der ist auch ganz normal krankgeschrieben. Und der bei einer Verletzung ist der auch ganz normal über die Berufsgenossenschaft zum Beispiel abgesichert. Ja? Das ist natürlich ein großes Thema bei Profisportvereinen, das Thema Berufsgenossenschaft. Also die Beiträge will ein normales Unternehmen nicht zahlen.
Ja? Okay, ja, die werden natürlich ein bisschen teurer sein. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch, aber meine Güte, sie werden ein bisschen teurer sein.
Ja, wir sehen das, weil wir eben zum Beispiel im Handballbereich oder im Basketballbereich auch die Vereine direkt betreuen und dann auch dementsprechend die im Profisport auch die Abrechnung machen.
Genau, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich kriege also ganz normal Arbeitslohn, sieht es denn aus, wenn ich eine Siegprämie bekomme? Ja?
Ja, auch die Siegprämie, das ist ja wie beim normalen Angestellten auch. Man stellt sich vor, man ist Bankangestellter und kriegt einen Bonus oder eine Prämie. Auch das ist unterliegt normal der Lohnsteuer bzw. der Einkommensteuer dann in der Steuererklärung. Also das ist ganz normaler Arbeitslohn, der bei den meisten Profifußballern anhand der Höhe des Gehalts wird Sozialversicherung da wahrscheinlich keine mehr anfallen, weil wir haben ja die sogenannten Beitragsbemessungsgrenzen, weil irgendwann ist mal Feierabend mit Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung und Co. Also das wird dann bei Profifußballern bei den Prämien eher nicht mehr der Fall sein, aber die sind ganz normal steuerpflichtig, ja klar.
Aber die sind dann sozusagen ein Spitzensteuersatz von 45% in der Regel, ne? Das heißt, dann zahlen die eben 45% auf die Siegprämie.
Ja, das ist natürlich dann, das ist natürlich ein mordsmäßiger Betrag, ja. Deswegen kann es auch sein, also zumindest mal, es gibt im Ausland, gibt es die eine oder andere Regelung, also außerhalb von Deutschland. In Deutschland gibt es keine Sonderregelung, jetzt bei der Lohnsteuer für die Profifußballer. Wir kommen nachher noch zu ein paar anderen Themen, da wird es dann nochmal ein bisschen spannender, auch in Deutschland. Aber im Ausland gibt es das eine oder andere Land, wo es dann Sonderkonditionen bei der Steuer auch gibt für Profifußballer.
Das ist ja interessant. Welches Land denn zum Beispiel?
Also so richtig rausrücken wollen sie ja meistens nicht, aber es gab da auch mal das eine oder andere Thema in Spanien mit Sonderkonditionen für Profifußballer. Insofern ist das schon nochmal ein Thema. In Deutschland wäre das natürlich ein riesengesellschaftliches Thema, verständlicherweise auch. Warum sollte ein Profifußballer eine andere rechtliche Regelung haben, wie jeder andere Arbeitnehmer auch?
Ja, wenn ich schon 10 Millionen an Einnahmen im Jahr habe, dann warum sollte man dafür noch belohnt werden? Ne? Das macht
ja sehe ich ihn nicht. Ja, warum? Ja.
Genau, aber nehmen wir mal an, ich spiele nun für einen ausländischen Verein. Was passiert denn dann?
Ja gut, da haben wir natürlich das Thema. Beispiel, wir hätten jetzt die Bundesliga-Saison, die endet ja jetzt im Sommer, wenn die Saison rum ist. Und wir haben jetzt einen Spieler, der, was weiß ich, von Borussia Dortmund oder von Bayern München ins Ausland wechselt. Und der spielt dann danach in England oder in Spanien, bei Real Madrid zum Beispiel. Und was passiert denn da mit der Steuer? Da muss man natürlich beachten, dass der im laufenden Jahr in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig war, weil der ja bis 30.06. gegebenenfalls bis 30.06. seinen Wohnsitz auch hier in Deutschland hatte und natürlich inländische Einkünfte hatte in dem Zeitpunkt. Und dann ist es natürlich so, wenn ich jetzt dann fürs Jahr 2024 meine Steuererklärung einreiche beim Finanzamt, dann habe ich ja sowohl die inländischen Einkünfte im Kalenderjahr erzielt, auch aus die ausländischen. Für die ausländischen Einkünfte hat dann das Ausland, also in dem Fall Spanien, wenn wir bei Real Madrid bleiben, das Besteuerungsrecht.
Mhm.
Allerdings in Deutschland ist es so, wir hätten den Progressionsvorbehalt.
Oh, das ist ja ein furchtbares Wort.
Ja. Was ist denn der Progressionsvorbehalt? Der Progressionsvorbehalt, in dem Fall wird jetzt jeder lachen, weil er sagt, wirkt sich eh nicht mehr aus. Warum? Der erhöht den Steuersatz. Aber der Profifußballer wird wahrscheinlich, wenn er beim FC Bayern gespielt hat im ersten Halbjahr und dann zu Real Madrid auch noch wechselt, wahrscheinlich schon so viel verdient haben, dass der Progressionsvorbehalt bei ihm nichts mehr ausmacht. Also man könnte sagen, de facto ist dann der ausländische Arbeitslohn in Deutschland steuerfrei.
Ja, okay. Also, aber wichtig ist, man muss diese Einkünfte, die man dann außerhalb von Deutschland verdient, muss man trotzdem noch angeben in der deutschen Steuererklärung.
Genau. Also man hätte jetzt mal, oder wenn man jetzt mal den Fall nimmt, man hätte jetzt zum Beispiel einen Profifußballer, der vielleicht nur 100.000 Euro verdient, weil er vielleicht nur in der zweiten Bundesliga spielt oder 150 oder 200.000 verdient und ist vielleicht noch verheiratet, die Ehefrau ist zu Hause und der wechselt dann ins Ausland. Dann hätte man so ein Thema, dass es sich mal auswirken kann.
Ja, genau. Okay, jetzt kommen wir mal zu den Ausgaben. Profifußballer haben ja auch Ausgaben, zum Beispiel die Fahrten zur Betriebsstätte, zur ersten Tätigkeitsstätte.
Genau, also erste Tätigkeitsstätte würde man in dem Fall sagen, ist der Trainingsplatz. Ja. Also zumindest mal das, was im Arbeitsvertrag auch drinsteht, weil das geht immer, das ist immer das, was Vorrang hat. Und dann ist es so, natürlich wie bei jedem anderen Arbeitnehmer an, auch gilt auch für die Fußballprofis die Entfernungspauschale. Es gilt kein erhöhter Satz, auch wenn die Fußballprofis vielleicht mit einem
Heli dahin
fliegen, mit einem Lamborghini oder mit einem Porsche anfahren, auch für die gelten dieselben Sätze wie für jeden anderen Arbeitnehmer auch. Genauso sieht es aus, wenn die sich, die werden sie im Regelfall gestellt bekommen, da kommen wir später noch dazu, Thema Fußballschuhe, weil die haben ja alle ihre persönlichen Ausrüsterverträge, Sponsorenverträge und alles drum und dran. Die Sportkleidung werden sie auch vom Verein gestellt bekommen. Und sollten die eine Zuzahlung tätigen müssen, das kann es ja auch in anderen Sportarten mal geben. Also wir reden ja nicht nur über Fußball, wir können ja auch über Basketball, Eishockey und so weiter reden. Wenn dort natürlich Spezialkleidung, zum Beispiel mit dem Logo des Vereins und so weiter, zusätzlich gekauft werden muss, sind das natürlich Werbungskosten in dem Fall. Ja.
Aber nur sozusagen, nur wenn es auch ein Logo enthält, ne? Wenn es jetzt sozusagen die private Trainingsklamotten, die werden jetzt nicht abziehbar.
Ja, da muss auch da, ich habe es mal in einer anderen Folge schon mal gesagt, würde ich das, wenn es unser Mandant wäre, wir setzen die Sachen trotzdem an. Warum? Ähnlich analog zum Sportlehrer würde ich sagen, würde ich natürlich die Sachen den Werbungskosten zuordnen. Wir haben diese Thematik gerade im Profifußball, haben wir die nicht, weil das alles gestellt wird seitens des Vereins. Wenn wir andere Sportarten haben, dann ist es natürlich schon so. Das kann ja zum Beispiel sein, also wenn ich an einen Mandant denke, der zum Beispiel Mountainbike fährt, der natürlich, der praktisch nur selbstständig ist und praktisch auf Prämien fährt, bei dem ist es natürlich so, dass alles, was die ganze Sportkleidung natürlich als Betriebsausgaben angeht.
Und da geht es natürlich auch richtig ins Geld, ne? So ein Mountainbike, das kostet natürlich auch ein bisschen was.
Auf jeden Fall.
Also ein bisschen teurer als so ein paar Laufschuhe, ne?
Ja.
Das ist natürlich echt ein Riesenunterschied. Was ich mir noch dazu aufgeschrieben habe, ist doppelte Haushaltsführung. Das ist natürlich so ein Punkt, der kann natürlich auch vorkommen, dass man sozusagen, man ist für einen Verein für ein Jahr tätig und will nicht so direkt umziehen, sondern gründet einen zweiten Haushalt, dann sind natürlich die doppelten Haushaltsführungen auch abziehbar. Ne?
Ja, man stellt sich mal vor, Beispiel, wir bleiben mal beim FC Bayern. Wir haben einen Spieler von FC Bayern, der spielt dort vielleicht in der Hinrunde nicht so viel. Jetzt sagt der FC Bayern, Mensch, wir leihen den in der Rückrunde, also Rückrunde heißt von Januar bis Juni, leihen wir den an Werder Bremen aus. Jetzt wohnt vielleicht die Familie, die Kinder gehen in München in die Schule, die Frau wohnt in München und der Spieler spielt aber ein halbes Jahr in Bremen. Und dann kann es zum Beispiel sein, der wird ja nicht jeden Tag nach Hause fahren. Ja? Und natürlich begründet er dann...
Fliegen, er wird jeden Tag nach Hause fliegen.
Er begründet ja dann eine doppelte Haushaltsführung. Also er hat einen Haushalt in München und einen in Bremen. Die wöchentlichen Familienheimfahrten kann er natürlich absetzen. Und übrigens, was auch eine doppelte Haushaltsführung ist, wenn er in Bremen ein halbes Jahr dann im Hotel wohnt und sich eben keine Wohnung sucht, dann sind die Hotelkosten natürlich auch im Rahmen der doppelten Haushaltsführung abziehbar.
Ja, genau. Okay, ansonsten, ja, Steuerberatungskosten, die kann er natürlich auch abziehen. Ja, das ist natürlich auch klar. Ansonsten, eigentlich gibt es ja keine Besonderheit mehr, ne?
Was die Ausgaben angeht, nicht. Ja, man könnte sich natürlich vorstellen, also was viele haben noch dazu, aber da kommen wir vielleicht später dazu, ob man es noch in einen anderen Bereich unterbringt, ist das Thema, wenn ich jetzt Ernährung, wenn ich mir noch einen privaten Physio dazu nehme oder einen privaten Ernährungscoach oder Fortbildungen in dem Bereich, mache Ernährung und Physio, dann wären das natürlich auch Werbungskosten. Ich weiß, dass es etliche haben, ja. Oder wenn ich spezielle medizinische Programme durchlaufe, die speziell auf Fußballer ausgerichtet sind, ja, auch dann sind das Werbungskosten. Also das sind alles nochmal so Themen, wo wir nochmal Spezialfälle haben mit dem Thema, wenn es der Verein nicht bezahlt, ja. Oder wenn ich mir zum Beispiel, was auch einige Mandanten von uns gemacht haben, Beispiel, wir gehen nochmal zurück zum Thema Sommerpause. Während die anderen Mannschaftskollegen in den Urlaub fahren, nehme ich mir einen Personal Trainer und übe bestimmte Themen. Ja, jeder erinnert sich zum Beispiel an das Thema früher, Dirk Nowitzki mit seinem Personal Trainer, der immer zwischen den NBA-Saisons Einzeltrainings gemacht hat. Ähnlich, oder an Michael Schumacher, der ganz viel im Einzelbereich gemacht hat. Aber auch das gibt es auch im Profifußballbereich, dass wir da in der Sommerpause nochmal individuell gearbeitet wird mit dem individuellen Coach, der selbst bezahlt wird. Und dann haben wir natürlich auch da Werbungskosten.
Ja, klar. Ja, okay. Sehr gut. Jetzt kommen wir zu einer anderen Einnahmegeschichte. Und zwar Werbeeinnahmen. Ne? Das ist natürlich möglicherweise der größere Teil eines Profifußballers, dass er Werbeeinnahmen erzielt. Und ja, wie ist denn das da mit der Steuer? Wie funktioniert das eigentlich?
Ja, das ist so, dass ja irgendwann wird es zwangsläufig der Fall sein. Also wenn ich einen gewissen Erfolg habe im Profifußballbereich, wird auch der Werbebereich automatisch kommen. Das ist einfach so. Was ist Werbebereich? Ich schließe Sponsoringverträge ab. Jeder kennt natürlich den einen oder anderen Fußballprofi aus einer Fernsehwerbung. Oder ich schließe einen Herstellervertrag ab, was weiß ich. Ich bin bei Nike oder bei Adidas zum Beispiel unter Vertrag. Und indem ich jetzt die Schuhe von Adidas trage, kriege ich dafür 10 Millionen Euro und so weiter und so fort. Und das sind natürlich, in dem Bereich würde der oder begründet der Profifußballer einen praktischen Einzelunternehmen.
Ah, okay, also er ist jetzt nicht mehr unter im Angestelltenverhältnis, ist das nicht zu versteuern, sondern er muss das sozusagen gesondert in der Einnahmeüberschussrechnung machen.
Ja, genau, der hat eine Überschussrechnung. Oder er bilanziert sogar, das kann natürlich auch sein, ja. Das darf man nicht vergessen, hängt natürlich immer von der Höhe der Einnahmen an. Und wir haben, auch da gibt es die gesetzlichen Grenzen. Ja, aktuell haben wir noch 60.000 Gewinn und 600.000 Euro Umsatz, die sollen erhöht werden. Und da liegt natürlich der Profifußballer schnell mal drüber.
Ja, ja, gerade über die Gewinnzone, wir sollten ja, auch schnell.
Über die Umsatzzone. Also die viele kriegen ja praktisch über die Sponsoringverträge, gerade über die Ausrüsterverträge sehr, sehr viel Geld. Ja, dann kommt bei vielen noch das Thema Social Media dazu. Ja, dann Thema Fernsehwerbung, Thema Printwerbung, ja, das sind alles so Einnahmebereiche oder Fernsehauftritte, die bezahlt werden und so weiter und so fort. Das sind natürlich alles Themen, Einkünfte aus Gewerbebetrieb haben wir da, das Thema auch Gewerbesteuer, ja, und das ist natürlich was sorgsam aufgearbeitet werden muss.
Also da muss ich natürlich aufpassen, das meiste wird ja unbar natürlich gezahlt werden, das heißt, das ist alles nachvollziehbar, ja. Und da darf ich nicht irgendwas vergessen, ne?
Ja, das ist ja doch das, was wir in der Vergangenheit mal hatten, dass die Persönlichkeitsrechte über verschiedene Firmen im Ausland gelaufen sind, obwohl die eigentlich im Inland realisiert worden sind. Sowas sieht natürlich das Finanzamt überhaupt nicht gerne, ja. Also das darf man immer nicht vergessen, ja. Also das ist so ein ganz großes Thema, ja.
Ja, also das ist natürlich wichtig, ne? Man kann nicht einfach ein Bankkonto in einem anderen Land aufmachen und dort darüber Werbeeinnahmen erzielen. Das funktioniert leider nicht. Ne? Das würde natürlich dann irgendwann auffallen und dann wird es natürlich richtig teuer werden. Weil wenn es dann natürlich um Werbeeinnahmen geht, um Millionen, dann ist auch schnell mal eine Haftstrafe.
Ne? Ja, du darfst ja immer eins vergessen, wenn du in Deutschland einen Wohnsitz hast, weil du jetzt wir waren ja vorhin beim Beispiel, was ist, wir haben einen Spieler von Borussia Dortmund, der wohnt direkt in Dortmund, dann ist der ja unbeschränkt einkommensteuerpflichtig. Das heißt, das Welteinkommen wird in Deutschland versteuert. Ja, und das darf man immer nicht vergessen.
Mhm. Ja, okay. Also Werbeeinnahmen komplett versteuern, wichtig. Dann kommen wir mal zu den Ausgaben. Was kann ich denn da geltend machen an Ausgaben?
Ja, an Ausgaben natürlich. Dann kann man sich, da hat man natürlich die komplette Palette. Ich kann Angestellte haben zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel Telefonkosten, ich habe die Homeoffice-Pauschale, ich habe ein Arbeitszimmer, ich habe einen Berater, der mir die Werbeverträge aushandelt.
Und also ich kann auch meine Frau zum Beispiel einstellen.
Ne? Ja, zum Beispiel, ja. Wenn die jetzt, man könnte sich vorstellen, dass sie, man gibt ja einige bekannte Spielerfrauen, die dann auch die Verhandlungen getätigt haben für ihre Männer. Also so ist es nicht. Es kann aber umgekehrt sein, dass der Mann für eine Profifußballerin haben wir zum Beispiel auch bei uns im Mandantenbereich aus dem Frauenfußball, die mittlerweile auch gehaltstechnisch kräftig aufgeholt haben. Da haben wir auch solche Themen, weil die immer interessanter werden, auch für die Werbeindustrie. Ja? Und da haben wir natürlich alles. Aber den größten Punkt bei den Ausgaben haben wir noch gar nicht genannt.
Du meinst jetzt die Persönlichkeitsrechte?
Ja, das ist natürlich das größte Thema. Und das ist das Thema, wo wir, da geht einem Steuerberater natürlich so ein bisschen ins Herz auf, weil da können wir ein bisschen gestalten.
Wie kann man denn da gestalten? Also wie kann man denn überhaupt die Persönlichkeitsrechte abziehen?
Das klingt
mir nicht in den Sinn.
Ja, das klingt dir erstmal so ein bisschen komisch. Ja?
Ja.
Weil das ist ja so, das ist ja nicht greifbar. Ja? Also jetzt werden wir mal ein bisschen steuerlich. Der BfH hat gesagt, das Persönlichkeitsrecht ist ein sogenanntes immaterielles Wirtschaftsgut, so heißt es auf Fachchinesisch. Immateriell warum? Weil es ist nicht greifbar. Ja? Aber das Tolle ist, er hat gesagt, es ist ein Wirtschaftsgut. Und Wirtschaftsgüter kann man es ist ein einlagefähiges Wirtschaftsgut, ja? Weil wo entsteht denn das Persönlichkeitsrecht? Wir nehmen nochmal den Fall, ich habe einen jungen Profifußballer, der spielt vielleicht bei Schalke 04 oder bei, gut, wenn er erfolgreich ist, spielt er nicht. Entschuldigung. Sagen wir mal, wir bleiben bei dem Beispiel, ich spiele bei Schalke 04, wird Profifußballer und wird nach und nach bekannter. Wechselt dann vielleicht zu Hamburg oder zu Bayern oder sonst irgendwo hin. Und fängt an, die ersten Werbeeinnahmen zu erzielen. Und dann kommt der Zeitpunkt, weil dann entsteht der Gewerbebetrieb. Vorher, wenn er jetzt vorher seinen Insta-Account hat und so weiter und da laufen noch keine Einnahmen, dann ist es ja alles Privatvergnügen, was da läuft. Und das Persönlichkeitsrecht ist ja etwas, was zunächst mal auf privater Ebene entsteht. Er hat ja noch keine Firma. Die Firma beginnt ja erst mit der ersten Erzielung von Einnahmen. Vorher haben wir ja einen Liebhabereibereich. Und deswegen kann es interessant sein, je bekannter der Fußballer dann ist, je später wir das Persönlichkeitsrecht einlegen, desto höher ist dieses auch. Weil das Tolle dabei ist, ich kann dieses Persönlichkeitsrecht abschreiben. Und das sind fiktive Ausgaben. Das hört sich jetzt komplett
Das hört sich sehr strange an, aber jetzt kommen wir mal zu dem Punkt nochmal zurück. Also ich kann selber die Entscheidung treffen, jetzt möchte ich das einlegen, das Persönlichkeitsrecht. Und dann wird es ab dem Moment abgeschrieben und das ist dann unveränderlich.
Ja, genau so ist es. Also das Thema ist, ich kann aber nicht über den Zeitpunkt, also an sich frei entscheiden. Weil sobald ich Einnahmen erziele, ist es notwendiges Betriebsvermögen, ich muss es einlegen. Ich kann jetzt nicht 100.000 Euro Einnahmen erzielen und sagen, hey, ist mir egal, ich lege das Persönlichkeitsrecht erst in 2 Jahren ein, weil da ist es mehr wert.
Okay.
Ja, weil diese Einlage, die ist steuerneutral. Das heißt, ich erzeuge mir künstliche Ausgaben. Deswegen kann es sinnvoll sein, rein aus steuerlichen Gründen, zunächst mal auf Werbeeinnahmen zu verzichten und die erst später zu erzielen.
Damit es erst so mit dem richtig war, bis es richtig kracht.
Ja, genau. Also ich mache mal ein Rechenbeispiel, weil mit Zahlen kann man das irgendwie besser greifen. Jetzt stellt euch mal vor, ich habe 100.000 Euro Werbeeinnahmen pro Jahr. Und dann sagt man, okay, wenn man so ein Persönlichkeitsrecht bewertet, ja, dann sagt man, okay, ungefähr zwischen 10% und 20%, wir nehmen über 15% bei uns in der Kanzlei, der Werbeeinnahmen zielen auf diese Tätigkeit an sich ab.
Ja? Also, du meinst die schauspielerische Leistung?
Zum Beispiel. Und 85%.
Da kann man ruhig ein bisschen niedriger schätzen.
und 85% basieren auf dem Persönlichkeitsrecht des Fußballers in dem Fall. Das heißt, wir haben 100.000 mal 85% macht 85.000. Ja? Und dann multipliziert man das Ganze mit der zu erwartenden Karrieredauer. Wir sagen dann immer, mindestens 35 bis 35 wird er kicken.
Mhm.
Wenn der Fußballer jetzt 20 Jahre alt ist, haben wir 15 Jahre. Wenn ich jetzt die 85.000 mit 15 Jahre multipliziere, bin ich auf knapp 1,3 Millionen Euro.
Ja, mit Sicherheit. Müsste ich jetzt selber nachrechnen, aber ich vertraue dir jetzt.
Aber was ist denn das Tolle an der Sache? Die 1,3 Millionen schreibe ich natürlich auch auf die 15 Jahre ab und habe fiktive Ausgaben. Das heißt, ich kann als Profifußballer 1,3 Millionen Euro steuerfrei verdienen. Und was war denn die Basis, also in den nächsten 15 Jahren, und was war denn die Basis der Berechnung, die 100.000 Euro Werbeeinnahmen? Das kann, wenn ich natürlich sage, ich verzichte im ersten Jahr auf die 100.000, weil ich weiß, nächstes Jahr kriege ich 200.000 oder 300.000, dann kann es natürlich Sinn machen, noch ein Jahr zu warten, dafür dann plötzlich, denn ich habe zwar nur noch 14 Jahre vielleicht, ja, zur erwartenden Karrieredauer und dafür mein Persönlichkeitsrecht doppelt so hoch zu bewerten, dann habe ich vielleicht 100.000 Euro Einnahmen verloren, aber wenn ich dann plötzlich statt 1,3 Millionen, 2,6 Millionen oder 2,5 Millionen Persönlichkeitsrechtsbewertung habe, spare ich mir unterm Strich vielleicht eine halbe Million Steuern und verzichte auf 100.000 Euro Werbeeinnahmen.
So, das heißt, also ich kann das Persönlichkeitsrecht nicht nachaktivieren, das geht jetzt nicht.
Nein, das ist ein Thema. Es wird zu dem Zeitpunkt notwendiges Betriebsvermögen und dann wird es zu dem Zeitpunkt bewertet mit dem Wert, wo es notwendiges Betriebsvermögen wird. Ja, ich kann dann nicht sagen, zwei Jahre später, jetzt habe ich aber Lust drauf, jetzt wird es höher. Wenn ich das dann nachaktivieren würde, dann hätte ich ja einen Gewinn in der Bilanz durch die Nachaktivierung.
Ja, genau.
Das würde das Ganze ja konterkarieren.
Ja. Ja, und wenn ich jetzt, sage ich mal, nicht 15 Jahre, sondern nur 10 Jahre tatsächlich aktiv bin, weil ich eine Verletzung habe und aufhören muss, was passiert dann?
Ja, dann wird das Nutzungsrecht auch ausgebucht. Ja, also ich gehe immer am Anfang von der durchschnittlichen Dauer aus und schätze das hoch. Ich bin ja kein Hellseher. Ja. Aber ich schätze das hoch und muss natürlich realistisch sein. Ich kann nicht sagen, das Persönlichkeitsrecht ist jetzt 25 Jahre.
Ja.
Daran geht es nämlich auch, im Umkehrschluss geht es natürlich um das Thema Abschreibungsdauer.
Mhm, genau. Okay, aber das klingt jetzt eigentlich so, nehmen wir mal an, ich starte mit 100.000 Euro und ich verdiene jedes Jahr 100.000 Euro. Nehmen wir mal an, das mache ich jetzt über 15 Jahre hinweg, 100.000 Euro, ja. Dann muss ich jedes Jahr nur 15.000 Euro versteuern.
Genau. Also das wäre dann praktisch, wenn ich mit 85% arbeite, man kann auch teilweise mit 90% arbeiten. Es kommt immer darauf an, welche Art von Werbeverträgen das man hat. Mhm. Ja. Also wir haben auch Fälle, wo wir mit 90% arbeiten, ja, dann wären praktisch 90% steuerfrei und in dem Beispiel wären es 85. Hört sich krass an, ist aber so. Also wie gesagt, ist höchstrichterlich vom BfH so bestätigt.
Aber mit der Umsatzsteuer hat das nichts zu tun. Ne? Mit der Umsatzsteuer, nehmen wir mal an, ich ziele Werbeeinnahmen, dann führe ich normal die Umsatzsteuer ab. Also die 19%, die gehören mir nicht, sondern die führe ich gleich ans Finanzamt ab. Also ich kriege jetzt nicht nur eine Vorsteuererstattung, das kriege ich nicht, oder?
Ja, korrekt, genau so ist es. Aber die Umsatzsteuer kriege ich ja auch on the top. Ja, wenn wir jetzt bei deinem Beispiel waren, 100.000 Werbeeinnahmen kriege ich ja 119.000 Euro überwiesen. 19.000 Euro gehen ans Finanzamt, sodass mir praktisch netto dann praktisch die 100.000 noch drin bleiben. Dann habe ich noch meine Abschreibung, je nach Bewertung der Persönlichkeitsrechte mit 85.000 oder 90.000 Euro, sodass ich letztendlich noch 15.000 oder 10.000 Euro versteuern muss.
Ja, also das ist natürlich ein wahnsinniger großer Hebel, den man dann, also man muss genau aufpassen, in dem Moment, wenn man Werbeeinnahmen erzielen könnte, muss ich überlegen, ob man die wirklich erzielen möchte. Weil nehmen wir mal an, man sprengt dann irgendwie den Rahmen, man hat in einem Jahr 100.000, im nächsten Jahr 1 Million Umsatz, dann geht natürlich unglaublich viel an Steuern verloren.
Ja, und was man echt aufpassen muss, noch ein Thema dazu nehmen, hier Länderspiele zum Beispiel. Da muss ich natürlich aufpassen, weil wenn man sich die Verträge anguckt zwischen dem DFB und den Spielern, kann es auch sein, dass der DFB die Spieler an Werbeeinnahmen beteiligt. Ja, wenn ich jetzt privat darauf achte, dass meine Werbeeinnahmen vielleicht erst ein Jahr später zufließen, weil ich das Persönlichkeitsrecht höher bewerten will, aber dann schon im Jahr vorab über den DFB Werbeeinnahmen erziele, dann kann es der Schuss nach hinten losgehen. Das heißt, ich muss mit dem DFB in dem Fall vereinbaren, dass ich auf die Werbeeinnahmen in diesem Jahr noch verzichte, also darauf achten. Also das heißt, bevor ich mit dem DFB die Verträge unterschreibe, müssen die unbedingt zum Steuerberater zur Prüfung, machen wir auch. Auch da sind wir bei der, zwischen mit dem DFB wird im Regelfall ein zweites Arbeitsverhältnis geschlossen, mit allen Besonderheiten, In- und Auslandsreisen und so weiter, was das Thema wir haben. Also da haben wir nochmal praktisch ein zweites Arbeitsverhältnis, ja, wird kein Minijob sein.
Steuerklasse 6.
Ja, Steuerklasse 6 zu beachten. Abgabepflicht der Einkommensteuererklärung ab dem Zeitpunkt hätte ich aber mit den Werbeeinnahmen sowieso schon, weil ich einen Gewerbebetrieb habe. Also das sind nun mal die Punkte, die ich dann noch zusätzlich beachten muss. Ja, also ich will damit sagen, gerade im Profisportbereich, bevor irgendein Vertrag unterschrieben wird, bitte immer Kontakt aufnehmen, machen wir mit unseren Mandanten immer so. Wir gucken immer drauf, dass wir erstmal drauf gucken, bevor der Vertrag unterschrieben ist, wo wir sagen können, Freigabe könnt ihr so machen oder nein.
Und wichtig ist der Kontakt mit dem Steuerberater und nicht mit dem Spielerberater oder wie auch immer. Er kann natürlich Kontakt mit dem Spielerberater haben, dagegen haben wir natürlich nichts. Aber wenn es um steuerliche Sachen geht, bitte den Steuerberater fragen.
Ja, ganz wichtig. Also das ist, die Spielerberater machen ihr Thema. Das ist, was auch unheimlich wichtig ist. Und auch was das Thema Altersvorsorge angeht, weil oftmals wird gerade von den Agenturen ein Rundum-Sorglos-Paket angeboten. Bitte auch einfach mal was auch hinterfragen. Ich weiß, junge Leute, viel Geld im Umlauf, man ist interessant für jeden, auch teilweise für unseriöse Leute. Deswegen, also da auch, was das Thema Altersvorsorge angeht oder irgendwelche Produkte, Thema Immobilien kaufen, also Anlageimmobilien etc. pp., da bitte vorher Absprache mit dem Steuerberater halten, drauf gucken lassen und dann sich lieber zwei Augen mehr drauf gucken lassen, wie zwei zu wenig, und dann sich Go da auch nochmal holen.
Genau, also das Thema Altersvorsorge ist wichtig, auch wenn man jetzt 1 Million dann Umsatz macht. Dann, man spielt ja nun mal nicht ewig, aber das Leben dauert halt viel länger, als man nachher Geld verdient. Und es gibt natürlich unglaublich viele Beispiele, jetzt mal Boris Becker, um mal so zu sagen, der natürlich drauf reingefallen ist auf gewisse Anlagegeschichten, der sich einfach komplett selbst überschätzt hat. Ja, also wichtig ist, zum Steuerberater zu gehen, der kann nämlich auch mal einschätzen und er kann zumindest sagen, ob das eine seriöse Anlage ist oder nicht. Ne? Das ist natürlich, also er kann jetzt keine Anlageberatung, das wird er nicht machen. Ein ordentlicher Steuerberater wird keine Anlageberatung durchführen, aber er wird wenigstens sagen, ob es sich um eine seriöse oder eine unseriöse Anlage handelt.
Ja, absolut. Also das ist, ich würde mir das auf jeden Fall mit dazu holen, weil es schadet ja nicht, wenn nochmal einer zusätzlich drauf guckt und auch mit der steuerlichen Komponente drauf guckt und sagen, hey, oder macht vielleicht was anderes eher Sinn aus steuerlicher Sicht gesehen. Also auf jeden Fall machen.
Ja, sehr gut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht diesmal.
Ja, mir auch. Sehr interessantes Thema, ja. Und ich habe auch nicht verraten, für welchen Verein mein Herz schlägt.
Ja, das verrätst du vielleicht nächste Folge, wer weiß. Na denn.
Dann bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Das war Enno Beckers Erben, der Podcast von und mit Florian Fischer und Andreas Reichert. Unsere Folgen erscheinen jede Woche sonntags überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn du mehr über uns und den Podcast erfahren willst, besuche uns auf podcast.enno-beckers-erben.de.